You're listening to Radio Golf Show.
Guten Tag, meine Herrschaften, Frank Förster und Marc Horina begrüßen Sie herzlich zu Folge 69 von Radio Golfschau, ein Podcast über Golf und die Welt. Wir versuchen Ihnen regelmäßig interessante Stories erzählt mit und von noch interessanteren Gästen aufzutischen. Das machen wir jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, meistens auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Wir machen es generationsübergreifend, interkulturell und interkontinental. Von Caddies und Golflehrern über Crossgolfer und Golfjournalisten hin zu Platzarchitekten und mehrfachen Major-Siegern. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich sagen. Und aber genug über uns, aber das musste einfach mal gesagt werden. Ich glaube, das haben wir noch nie so gesagt. Aber wir freuen uns, dass Sie zuhören. Heute im Programm, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, Alexander Knappe, die aktuelle Nummer 3 der Challenge Tour Order of Merit. Ich weiß nicht, ob es Order of Merit heißt, aber passt schon. Wenn es Sie interessiert, Official World Golf Ranking, Mitte 300 sowas, er war schon mal, hat einmal an der 100 angeklopft und er kommt zu uns nach dem Endspurt auf der Road to Mallorca. Er hat ein Ticket zum Big Dance für die 2022-2023 Saison der European Tour in der Tasche und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Alex.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich.
Wir freuen uns. Und ein bisschen, besser erzählst du über dich gleich, als ich über dich erzähle. Aber wollen wir uns ein paar Sachen angucken. Marc und ich haben gerade darüber gesprochen, dass als wir dich angeschrieben haben, warst du noch Nummer 1 auf der Challenge-Tour-Liste und jetzt bist du noch Nummer 3. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Aber dass du uns nicht böse bist.
Ich glaube nicht, dass das an euch liegt.
Das hoffen wir. Aber wir sind es gerne, wenn das hilft. Kannst du uns ruhig auf uns schieben. Aber du bist ja nicht mehr einer von den richtig Jungen. Oh, das Erste, was ich dich fragen wollte, und ich habe dich ganz falsch vorgestellt, Alex the Officer Knappe. Woher kommt The Officer? Fangen wir damit an, mit deinem Spitznamen The Officer.
Ja, da muss ich jetzt schon mehr erzählen über diese Geschichte. Also gut, ich habe den Namen schon bestimmt 17 Jahre oder sowas. Ich war damals noch sehr, sehr jung und bin in den Nationalkader frisch gekommen und wir hatten einen Lehrgang in Italien mit der gesamten Mannschaft und es hat geregnet, der Platz war überschwemmt, wir konnten nicht mal die Range benutzen, also es war alles gesperrt und ja, dann sind wir alle, die Jungs, zusammen in den Supermarkt gegangen, haben geguckt, was da so gibt, was kann man kaufen und dann habe ich da so Softguns entdeckt, also so Spielpistolen und habe ich die alle überredet, dass wir die uns alle kaufen und dann halt so ein bisschen gegeneinander spielen und ja, dann haben wir Teams gebildet und haben das auf der ganzen Anlage verteilt gespielt und ich bin da voll aufgegangen in diesem Spiel und habe mich in den Büschen versteckt und alle aus dem Hinterhalt erschossen und habe dann sogar einen Teamkollegen so unters Auge geschossen, unters Augenlid. genau. Und
the Sniper.
Dann mussten wir diese Kugel da raus operieren und Ja, es war dann nicht so schlimm. Also er kann zwar heute nicht mehr gucken auf dem Auge, aber
Alex!
war ein kleiner Scherz.
Ah, Frank Förster, der Typ gefällt mir.
Ja, super. Okay, das.
Nee, ist nichts passiert. Aber ich habe halt nichts genug bekommen, habe dann diese Pistolen eingesammelt und die ganzen Kugeln und wollte die dann mit nach Hause nehmen. Und ja, Stefan Groß, damals, so der Teamleader, würde ich mal sagen, der hat mich dann einfach mal The Officer genannt und seitdem heiße ich The Officer.
The officer. There
Darf
you
ich mir
go.
das dann so vorstellen, dass du versucht hast, in deiner Sporttasche, die du dabei hattest, neben dem Golfgepäck, irgendwie wie viele Waffen mit nach Hause zu nehmen?
Glaube ich, ungefähr 10, würde ich sagen.
Oh, okay.
Und ich habe, glaube ich, 5 oder 6 mit nach Hause bekommen.
Arms dealer here.
Ja.
Ich stelle mir die Szene gerade an der Grenze vor. Was haben Sie mit den Dingen vor? Üben.
Genau.
Üben,
Ja,
ja? Mit,
das
okay. Das ist
super.
eine
Das war
herrliche
so mein Ding
Geschichte, The
da.
Officer.
War dann mein Ding, ja.
Und ist kleben geblieben, nennen dich die Kollegen so?
Seitdem nenne ich mich so. Die jüngeren Kollegen, die kennen die Geschichte eigentlich gar nicht so richtig. Die nennen mich auch Officer, aber sie wissen halt wahrscheinlich gar nicht, warum. Ich bin einfach der Officer.
Also
Das ist halt so.
wir wissen es von Hinrich Akenau. Er hat uns das erzählt.
Ah, okay. Ja. Ja, es
Der war auch schon ein paar Mal hier.
auch alle
Überall unsere
internationalen
Spione.
Kollegen.
Ah,
Also
die nenne ich das auch.
generell. Ja, die
Super.
Engländer, die Schweden, alle. Also ich
Hier
bin auch.
kommt der Officer. Der hat ja auch Respekt. Okay, lass uns ganz kurz ein paar
Wobei
Stationen
das
von
schon,
deiner.
Entschuldigung, wobei das hat natürlich schon so ein bisschen Geschmäckle als Deutscher, ne? Also so der
Oh Gott, ja, ich bitte dich.
Officer ist ins Haus. Okay, Entschuldigung. Sorry.
Alles gut, ein paar kleine Stationen. Nur damit die Zuhörer, die dich nicht so gut kennen. Du bist 2011 Pro geworden. Ja, hab ich gelesen. Aber lass uns auf ein paar Sachen uns konzentrieren hier. Viermaliger Challenge Tour Sieger. Okay? Das ist in der All-Time-Rangliste Platz 13. Okay? Weißt du mal, wer viermal auf der Challenge Tour gewonnen hat? Ich gebe dir drei Beispiele. Alex Chaker, Kotte Broberg, der hat, glaube ich, viermal in einem Jahr gewonnen. Und Mr. Brooks Koepka. Und Herr Knappe.
In
Viermal
unserer
auf der
Gesellschaft.
Challenge Tour gewonnen.
Oh.
Zwischen 2016 und 2022. Aber wo ich wirklich mit hin möchte und wo wir mit dir anfangen möchten, ist 2008 bei der Eisenhower Trophy. Gespielt im Royal Adelaide, Down Under. Und das ist ja der Premier-Amateur-Team-Golf-Event, den es gibt, sage ich mal. Ja? Pass mal auf, Marc. Alex hat 2008 in der Eisenhower Trophy, ich glaube, es sind drei Mann pro Mannschaft, pro Land, die dann dabei sind. Da hat er
Genau.
2008 gespielt mit unter anderem aus Argentinien, Emiliano Grillo, der französische Ryder Cupstar Victor Dubuisson,
Oh, Victor.
Hideki Matsuyama. Alex, wenn du mal eine Show von uns hörst, dann hörst du bitte den Masters Wrap-Up. Da erzählt mein Kollege und Freund Mark die Geschichte, wie Hideki Scotty Scheffler die grüne Jacke anzieht. Also, du hast noch nie so gelacht. Hideki hat 2008 mitgespielt. Shane Lowry. Ja, hatte 2 Jahre den Claret Jug wegen Corona, da ist Guinness immer noch drin. Ricky Fowler war dabei, der jetzt wieder auftrumpft. Billy Horschel, du hast damals 2008 schon mit den Jungs gespielt. Und jetzt hast du wieder eine Chance, auf der European Tour da weiterhin zu klopfen. Was sind deine Erinnerungen von 2008?
Ja, wenn ich so gerade mal drüber nachdenke, die Jungs, die sind mir alle noch so in Erinnerung. Habe ich dann auch später im Leben dann nochmal wieder getroffen. Ja, 2008 eigentlich die WM, das war eigentlich, wir sind mit sehr hohen Erwartungen dahin gereist. Wir sind schon 2 Wochen früher angereist. Und das ist so, was mir in Erinnerung bleibt. Wir haben dann mit dem Nationalteam eine Vorbereitung hingelegt. Wir haben unendlich trainiert und wir kamen dann auch als Europa, wir waren, glaube ich, Dritter in den Europameisterschaften, waren hoch motiviert und Der erste Tag ging komplett in die Hose. Und Sean Einhaus und ich, wir waren den Tränen schon nahe. Ich habe, glaube ich, schon geheult. Und Stefan Groß, der war auch nicht mehr ansprechbar. Und das war nach dem ersten Tag, obwohl man dieses Turnier eigentlich genießt. Es sind 4 Tage, kein Cut. Ja, und das ist eigentlich so, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass wir so eine extreme Vorbereitung hatten und dann so einen schlechten Turnierstart. Und wir sind dann im Endeffekt irgendwie 20. geworden, glaube ich. War jetzt nicht so schlecht, aber unter unseren Ansprüchen. Und das war eigentlich eine sehr frustrierende Woche, weil wir halt, ja, das ist mir so in Erinnerung geblieben eigentlich, dass man, egal wie stark man sich vorbereitet, dass es dann trotzdem nicht klappen kann. Und das habe ich mir dann so ein bisschen gemerkt dann für die späteren Jahre. Aber es war eine gute Erfahrung, mit den ganzen Spielern dort zu spielen. Dann ist mir noch in Erinnerung, dass wir mit dem US-Team, Ricky Fowler, Billy Horschel und Jamie Lovemark, sind wir abends noch rausgegangen. Das war ein sehr, sehr lustiger Abend. Das ist auf jeden Fall Top 10 Abende in meinem Leben.
Wow.
Das war schon, interessant, was wir da so gemacht haben.
Was habt ihr denn gemacht?
Ja, nee, darüber kann man nicht sprechen.
Leider,
die Jungs werden jetzt alle zusammen hier in diesem Chatroom oder im Podcast. Ja, das waren so meine Erinnerungen.
Ja. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende siehst, wie Ricky nach einigen Jahren wieder dabei ist und fast gewinnt, dann denkst du ja vielleicht besonders noch daran, oder?
Ja, genau. Ich habe mit Ricky dann irgendwann habe ich ihn wieder getroffen bei den Scottish Open 2017. Da habe ich nach 2 Runden geführt, dritte Runde mit Patrick Harrington gespielt, dann nicht so gut gespielt, da war ich immer noch Top 10, glaube ich. Und habe mit dem Ricky die Finalrunde zusammengespielt. Da haben wir auch so ein bisschen drüber gequatscht, über 2008 halt.
Aha.
Und es war ganz locker so am Anfang, bis ich dann 4 unter war und er Level Paar. Und dann habe ich gemerkt, das konnte er nicht haben. Und ja, so, dann, ich weiß nicht, das war glaube ich so nach 8, 9 Loch. Dann hat er nicht mehr geredet und dann war es dead serious. Ne? Also wir haben dann wirklich dann uns gebettelt. Und er hat dann letztendlich mit einem Schlag, glaube ich, also unser Match quasi gewonnen.
Ah, oh.
Was mich natürlich sehr nervt, weil wenn ich den das nächste Mal sehe, dann will ich natürlich da anknüpfen und versuchen, ihn dann wieder mal zu schlagen.
Ja, toll. Ganz, ganz toll. Wie alt warst du da, als du 18, 19 in der Gegend? In 2008.
Wie alt war ich?
20.
Ja, kann man ja ausrechnen. Ja, so ungefähr. 19, ne? Ja, 20, ja.
Und es ist natürlich schon erstaunlich, dass man da 2 Wochen lang hinfährt, sich vorbereitet.
Ja.
Und dann am ersten Tag quasi gegen die Wand läuft, ne?
Das ist genau, also Gold, die Frustration war so hoch. Am ersten Tag habe ich schon meinen Wedge, ich glaube an Bahn 17, irgendwo auf den Baum geworfen und der kam nicht mehr runter. Und dann meinte mein Nationaltrainer zu mir, Alex, sag mal, willst du dein Wedge nicht wieder haben? Ich so, nee, kannst du da oben liegen lassen, das brauche ich nicht mehr. Und dann ist, glaube ich, unser Physio auf den Baum geklettert, hat dieses Wedge dann da runtergeholt, damit ich am nächsten Tag irgendwie noch irgendwie eine Chance hatte, bis eben kurz ein Spiel dann doch noch ordentlich abzuschneiden. Ja, also es war schon sehr frustrierend, diese 2 Wochen dann Vorbereitung und dann so schlecht zu starten.
Mhm. Und dann 3 Jahre später Pro. Und das ist auch ein Thema, was wir gerne ansprechen möchten. Marc, vielleicht möchtest du hier reingrätschen. Es ist nicht die Beatles, A Day in the Life. Es ist ein Year in the Life, denke ich mal, oder?
Was meinst du jetzt damit?
Ja, ich glaube, was uns wirklich interessiert und was wir glauben auch, dass es unsere Hörer interessiert ist. Wie sieht eigentlich das Leben auf der Challenge Tour aus? Das ist,
ach so.
Ich glaube, dass die Wahrnehmung oder die meisten von uns nehmen letztendlich die Top 10 der Welt wahr. Und dann kommt immer wieder mal jemand von hoch und gewinnt auch. Und dann freut man sich auch. Aber viele, viele Golffans sehen eigentlich immer nur diesen Glamour-Teil des Golfspiels. Jetzt gerade mit Liv. Ist ja noch exorbitant reicher und noch viel mehr Geld und so. Und was uns interessieren würde, ist, wie sieht ein, oder vielleicht hast du auch Interesse, das zu teilen, wie sieht eigentlich das tatsächliche Leben auf der Challenge Tour aus für jemand, der beim besten Willen kein Journeyman ist, ja, aber der tatsächlich wirklich da rausgeht und tagtäglich ums Überleben kämpft und sein Geld damit verdienen muss.
Ja, das ist auf jeden Fall, Challenge Tour ist hart. Du weißt schon Anfang des Jahres, du wirst kein Geld verdienen, wenn du dich auf diese Tour konzentrierst. Das ist halt ein Sprungbrett, um in die DP World zu kommen, früher European Tour. Ja, eigentlich, du musst so schnell wie möglich davon weg, weil du willst ja diesen Traum weiterleben, du möchtest weiter Golf spielen. Also ich möchte mich für die Majors irgendwann qualifizieren und das geht nur, wenn ich von dieser Tour wegkomme quasi. Hört sich blöd an, aber es ist eigentlich, man kämpft um jeden Punkt. Und jetzt zum Beispiel am Wochenende bin ich 51. geworden, habe 1.300 Euro oder sowas bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel. Und wenn ich einen Schlag besser spiele, dann sind es vielleicht 150 Euro mehr. Ne? Das ist jetzt nicht viel, aber im Endeffekt versuchst du trotzdem diesen einen Schlag besser zu spielen, um diese 150 Punkte mehr einzufahren, ne, damit du eine bessere Chance hast, im Ranking höher abzuschneiden. Und das ist halt einfach, du kämpfst da wirklich um deine Existenz quasi.
Was du gesagt hast, habe ich in ähnlicher Form von jemand, der auf der Challenge Tour ist, schon mal gehört, dass man letztendlich am Anfang des Jahres oder am Anfang der Saison schon wissen sollte, dass man die Saison bestehen kann finanziell, bevor man rausgeht. Also man kann sich nicht darauf verlassen, irgendetwas dabei zu verdienen. Also du bist letztendlich, musst du finanziert sein, bevor du den ersten Schwung machst.
Genau, richtig. So ist es. Letztes Jahr zum Beispiel war ich null finanziert, gar nichts. Mir hatte jemand, Privatperson, ein bisschen Geld gegeben, was bei Weitem vielleicht für eine Woche oder ein bisschen mehr reicht, 10 Tage auf der Challenge Tour. Das war es letztes Jahr und da habe ich natürlich versucht zu haushalten und bin dann zu zwei Turnieren zum Beispiel mit einem VW-Bulli angereist. Hab da drin übernachtet, war schon ein bisschen Ende des Jahres, also September, es war in Dänemark, auch nicht wirklich warm dann nachts. Und da wurde ein Video drüber gedreht und das war eigentlich ein Glücksvideo für mich, weil jemand bei mir im Club das gesehen hat und sie meinte zu mir, Alex, das geht nicht, wenn du auf die DP World Tour willst, dann musst du in vernünftige Hotels. Und dadurch wurde es mir dieses Jahr ermöglicht, immer die besten Hotels auszusuchen und ordentlich auch zu leben. Weil viele der Challenge Tour Spieler, die können sich das einfach nicht leisten. Die wohnen manchmal zu dritt in einem Zimmer. Und wie willst du da performen, wenn die Konkurrenz so hoch ist? Also das Golf hat sich so gewandelt die letzten 5 bis 10 Jahre, dass diese Dichte ist so stark geworden. Ein Schlag macht 10 bis 15 Plätze manchmal aus. Und das sind halt riesen Punkteunterschiede. Und wenn du da nicht ausgeruht in die Turniere reingehst, hast du eigentlich kaum eine Chance. Und deswegen ist es wichtig, wie mein Kollege schon gesagt hat, auch vor der Saison finanziert zu sein, damit du wenigstens eine Ruhe hast oder eine Basis hast vom gewissen Standard, den du brauchst.
Und der Standard ist ja nicht hoch, ne? Das ist ja letztendlich, man hat ja keine hohen Standards, wenn man da rausgeht, aber die Kosten sind ja immens. Man hat einen Trainer, man hat Reisekosten, egal ob man jetzt zu dritt ein Zimmer sich teilt.
Genau. Die
Kosten. Kannst du estimieren, was so ein Jahr auf der Challenge Tour kostet?
Bei mir kostet es immer so mit allem drum und dran zwischen 60 und 70, würde ich sagen, 1.000. Reine Kosten. Und bei den anderen vielleicht ein bisschen weniger, weil die sich die Zimmer teilen. Aber ich zum Beispiel dieses Jahr habe es halt, ich teile generell, versuche ich die Zimmer nicht zu teilen, damit ich meine Ruhe habe. Also damit ich eine bessere Voraussetzung habe, zu spielen. Ja. Weil wenn ich ins Zimmer komme, schlafen möchte, dann will ich auch schlafen und nicht den anderen schnarchen hören oder noch irgendwie am Handy oder was weiß ich. Ja. Na, das sind so Sachen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, meine Kosten sind vielleicht ein Ticken höher als bei den anderen. Und bei mir sind die so zwischen 60.000 bis 70.000.
Ja, und ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass ihr spielt ja nicht hier in NRW und in Benelux-Staaten, ihr spielt ja auf der ganzen Welt. Ich meine, es geht ja von Südafrika bis China, überall seid ihr unterwegs.
Genau, ja, das ist eigentlich eine Welttour, wenn du so überlegst. Ja.
Mr. Horner?
Ja, es fällt schwer, es fast zum Ausdruck zu bringen, weil es ja wirklich so tatsächlich so ist. Aber im schlimmsten Fall ist es a rich man's game. Ja, also im schlimmsten Fall, wenn du nicht irgendwie eine Finanzierung im Hintergrund hast, irgendjemand, der sagt, ich helfe dir, musst du da unglaublich kämpfen. Ja. Wie ist es denn mit Sponsoring-Verträgen auf der Challenge-Tour? Gibt es da sehr große Unterschiede oder bist du, darf ich fragen, ob du gesponsert wirst? Ich meine, wahrscheinlich kann man das auch nachlesen mit Firmen, also Uhrenfirmen, die sonst wie oder Equipment.
Na, also Uhrenfirmen, die sind ganz weit weg von der Challenge Tour. Ich glaube, es gab noch nie einen Challenge Tour-Spieler, der eine Uhrenfirma als Sponsor hatte.
Obwohl das letzte Turnier jetzt das Rolex heißt es ja, nicht? Rolex
ja, Final oder normalerweise so. Normalerweise gibt es für den ersten im Ranking dann Ende des Jahres auch eine Rolex. Oh. Mit Gravur und allem drum und dran. Ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt. Ich habe gehört, dass es abgeschafft wurde. Ja, aber das ist jetzt auch nicht der größte Ansporn, dass man das irgendwie, das ist ja noch eine schöne Geste dann von Natur. Ich generell trage eigentlich nie Uhren. Ich habe mal eine Omega bekommen von Omega, auch zum Turniersieg in der Schweiz. War ein Challenge Tour Event übrigens. Da habe ich eine Omega-Uhr bekommen, die ich sehr gerne ab und zu trage, aber ich bin generell kein Uhrenträger. Also von daher ist das jetzt nicht der größte Ansporn für mich, da jetzt ersten Platz zu machen, um die Rolex zu bekommen. Aber jetzt zu der Frage zurück. Ja, also so richtig Sponsorenverträge gibt es nicht auf der Challenge Tour. Ist meistens für die jüngeren Spieler, auch die ein gutes Management haben. Die haben natürlich die sind vernetzt mit Firmen und meistens ist es so, dass die Managementfirmen irgendeinen guten Spieler haben, einen Superstar und dann sagen die, da kommt noch einer nach, da machen wir jetzt auch noch einen kleineren Vertrag. So würde ich sagen, entstehen eigentlich Sponsorverträge auf der Challenge Tour. Ansonsten über vielleicht persönliche Connection, die man im Club hat, dass vielleicht irgendjemand eine Firma besitzt und dadurch kommt dann das Logo der Firma aufs Shirt, aber so richtig, also Firmen kommen nicht auf einen zu. Das passiert erst auf der DP World Tour und ja, Challenge Tour ist einfach nur reines Überleben.
Grinding.
Genau.
Wenn wir jetzt Radio Golf Show dir auf den Rücken pindeln wollen fürs Jahr, was
kostet das? Auf den Rücken gleich.
Ich weiß. Warum auf den Rücken? Ich wollte eigentlich Brust sagen, aber ich habe es nicht gesagt.
Ja. 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 Sag, was du meinst, was das kosten würde, oder?
Genau.
Das ist eine gute Frage.
Oder fragen wir mal so, du hast gesagt 60.000, 70.000 für ein Jahr auf der Challenge Tour. Mit was rechnest du für ein Jahr auf der DP World?
100 Minimum.
100 Minimum, okay. Mhm. Also und das kommt, zahlt ihr Startgebühren für die Turniere?
Ja, wir zahlen auf der Challenge Tour, wow, wie viel ist denn das? Ich glaube so 70 Euro und
DP World ist,
glaube ich, jetzt 110 Euro, glaube ich.
Ja, die müssen bezahlen, zur Arbeit zu gehen.
Ja, aber es ist ja jetzt im Verhältnis zu was du gewinnen kannst, ist natürlich.
Ja, aber trotzdem. Du kannst ja auch mit leeren Taschen nach Hause gehen, wenn du die Karte nicht schaffst.
Das stimmt. Das ist halt immer die Sache. Ja. Ja, die Kosten sind natürlich höher auf der DP World Tour, weil du noch mehr ins Ausland musst. Nächstes Jahr sind es, glaube ich, Dubai, dann Thailand. Singapur, dann hast du Japan, Korea, China, Südafrika.
Ja.
So, und wenn die Turniere sind enger getaktet von den Langstreckenflügen. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich Business fliegen, damit du, wie gesagt, wieder eine Chance hast, ausgeruht da anzukommen und nicht in deinen Rücken jetzt noch 2 Tage steif ist, wenn du dich vorbereitest aufs Turnier.
Ja. Kannst du für diese Saison kurz, wenn du zurückschaust auf dieses Jahr, ein Turnier oder einen Punkt nennen, wo es geklickt hat? Ich habe durch deine Ergebnisse geschaut und da hattest du, glaube ich, 2 Missed Cuts in a row und dann mit der Turnier in Irland, mit der Irish Open oder wie immer die heißt, dann ging es dann los, Top 25 und dann hattest du irgendwie 3 oder 4 Top 10s in den nächsten 5 Turnieren und auch gewonnen. War da irgendeine Situation, wo der Schalter sich umgelegt hat und du hast gesagt, wow, jetzt läuft's aber. Du hattest ja schon mal 2-mal in 2016 gewonnen und jetzt auch wieder 2-mal in 2022. Das ist immer so ein Mini-Run oder sowas.
Ich glaube eigentlich, der Schalter war umgelegt Anfang des Jahres, als ich das erste Turnier gewonnen habe, der Menschen Data. Da habe ich 4 Runden Bogey freigespielt, habe eine super mentale Performance abgelegt. Da war eigentlich der Schalter umgelegt, habe gut gespielt die nächsten Turniere und dann habe ich Zahnprobleme bekommen. Über 10 Wochen hat sich das hingezogen und mir wurden dann am Ende 2 Zähne gezogen, so die 2 hinteren Backenzähne. Und es war halt sehr schwer herauszufinden, was die Ursache ist, weil die Zähne waren gesund, keine Karies. Und es stellte sich dann heraus, dass die innen drin gebrochen waren.
Ui.
Und das kam wahrscheinlich, weil ich so feste drauf gebissen habe. Und das war schon, da habe ich schon gedacht, oh je, hoffentlich werde ich jetzt auch schnell wieder gesund, damit ich die Saison ordentlich zu Ende spielen kann, weil dann hatte ich echt keine guten Ergebnisse in der Zeit. Und mit Zahnschmerzen ist halt auch nicht zu spaßen, da kannst du halt nichts performen. Ja, aber dann habe ich das 2. Turnier gewonnen und ich würde sagen, da hat sich irgendwie kein Schalter umgelegt, weil ich habe das Turnier, das hört sich arrogant an, aber ich glaube mit meinem B- oder C-Game gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich das gewonnen habe, weil ich war jetzt nicht so gut vom Tee, ich war nicht gut zum Grün, ich habe ordentlich geputtet, Kurzspiel war okay und ich habe trotzdem gewonnen. Und der Schalter ist, glaube ich, immer noch nicht umgelegt so richtig. Also ich bin immer noch unter meinen Potenzial momentan.
Das ist schön zu hören. Denn das Finale wird ja auf Sky übertragen mit unserem Freund Gregor Biernat. Der wird da bestimmt auch was. Der hört bestimmt zu, damit er das gut kommentieren kann. Wo wir bei Sponsoren sind und so weiter, das allererste Mal in 69 Shows fragen wir einen Gast, what's in your bag? Weil man liest ja dauernd, was in den Taschen von irgendeinem 25-Handicap ist und das interessiert keine Sau. Aber uns interessiert, was in deiner Bag drin ist. Von Driver bis Putter. Bitteschön. Okay.
Also, ich habe Vokey Wedges, SM8, ein 9er Titleist Eisen. 8er bis 4er Eisen sind immer noch Nike Eisen. Das sind die VR Pro 2. Auf Deutsch ausgedrückt. Die sind Blades, Vollblades. Tiger hat die immer gespielt, Rory, alle Top-Spieler, die bei Nike waren, Tommy Fleetwood. Die sind immer noch im Back.
Seit wann, Entschuldigung?
Ich habe die seit 12 Jahren, aber unterschiedliche Sätze.
Ja.
Ne, und das ist jetzt der letzte Satz. Also ich muss jetzt mal langsam wechseln, weil das 9er Eisen war schon so durch, dass ich, das ging nicht mehr, also musste ich ein anderes 9er Eisen finden. Dann habe ich mit Titleist zufälligerweise bei einem Turnier eins gefittet, das passte. Und deswegen ist das im Back.
Ich wollte gerade fragen, die Nikes, sind die denn überhaupt noch zu bekommen? Oder werden die auf Vorrat gehalten? Oder gibt es dann irgendwo ein Lager? Wie muss ich mir das vorstellen als naiver? Ja, du wirst ja vielleicht nicht der Einzige sein, der die spielen möchte.
Ja, Nike hat ja aufgehört vor 5 Jahren. Ja, da habe ich natürlich sofort angerufen und habe gesagt, kann ja nicht wahr sein, dass wir jetzt aufhören, wo die Schläger gerade so gut wären. Aber das war dann wirklich so und da habe ich gesagt, ja, schick mir mal noch ein paar Sätze von den Eisen und dann habe ich einen Satz bekommen und dann habe ich gesagt, ob da nicht vielleicht noch mehr geht. Da meinten die, nee, das geht jetzt alles an Rory, an Tommy und an Paul Casey. So, und dann hat es kein halbes Jahr gedauert, dann haben die schon gewechselt, weil die kriegen natürlich das ordentlich gut finanziert, dass die auf jeden Fall wechseln. Und dann habe ich mal beim Tommy gefragt, der hatte die dann aber, hatte keine über für mich. Rory habe ich nicht gefragt, der hat aber auch keine. Und der Tommy hat dann zu mir gesagt, du Alex, musst den Paul Casey fragen, der hat 4 oder 5 Sätze bekommen und anscheinend hat er sie alle an die Wand genagelt. Also der hat die einfach aufgehoben und hat die ungeschlagen einfach bei sich im Keller und einen Satz komplett an der Wand. Den habe ich nicht gefragt, ich kenne den nicht. Also man bekommt die nicht mehr. Auf eBay gibt's Gebrauchte. Das Problem ist nur bei den Schlägern, die kamen, also für mich speziell mit speziellem Gewicht aus der USA gefertigt, wurden die dann zu mir geschickt. Und wenn man jetzt auf eBay schaut, die Sätze von den Amateuren, die wurden dann alle in China oder irgendwo hergestellt. Ja. Also Massenproduktion und dann stimmen die Gewichte nicht. Und bis man das erstmal alles raus hat, dann musst du zum Clubfitter. Das ist auch so viel Zeit, da kannst du eigentlich direkt wechseln zu einer anderen Firma. Mhm. Und das ist im Moment der Plan. Ich habe jetzt über die letzten Wochen ein bisschen Schläger getestet. War auch deswegen, habe ich Alfred Dunnell links mitgespielt, um in die Tourbusse reinzugehen und zu schauen, welche Modelle gefallen mir. Und habe jetzt schon so meine Favoriten. Und da muss ich jetzt mal gucken, mit welchen Schlägern ich dann spielen werde demnächst.
Big Dog, Driver, what's your driver?
Im Moment der, ist das peinlich, ich weiß gar nicht mehr,
wie das aktuelle Modell ist. Super, das finde ich super, jeder Hacker kann dir sagen, was er für ein Driver
hat.
Stealth,
there you go. Ja. Gott, ist das
peinlich. Stealth ist ja auch unsichtbar, soll ja auch.
Genau. Loft 8, 9 Grad sowas oder seid ihr mir jetzt so
8,7 Grad habe ich im Moment.
8,7, ey. Da kegeln wir mit, Marc. 8,7 Grad.
Ich weiß nicht mal, wie sowas aussieht, Frank.
Das ist so, das ist nach unten. Inverted Loft.
Aber jetzt genau, natürlich die Hauptfrage natürlich, der Putter.
Oh. Putter, Scotty Cameron, Tour Red. 1 oder 2, weiß ich jetzt auch wieder nicht.
Ja, ist okay.
Aber der ist schon lange im Back. Der ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre jetzt schon im Back.
Das ist aber natürlich ein unglaublicher Prozess, wenn ich mir vorstelle, du spielst seit 5 Jahren mindestens diese Nikes. Ja? Und sich von sowas zu verabschieden, das ist schon für den Hacker ja schon schwer, sich zu überlegen, ich brauche ja dann doch vielleicht mal neue Schläger und dann guckst du dir die Sachen an und denkst, ja, sieht alles gut aus. Aber bei dir kommt ja noch hinzu, sie sind ja auch dann für dich gefertigt und sie sollen und funktionieren ja auch. Ja?
Genau, richtig. Und ich konnte bis jetzt noch keine Eisen finden, die ähnlich gut sind. Das ist schon interessant eigentlich, ne?
Wie gut die Eisen dann waren. Mit Markus Kraus zusammen.
Wollte ich gerade sagen, das ist definitely für Markus Kraus. Unser Freund Markus oder Marks Freund Markus ist von Dragon Golf, also alles diese japanischen Sachen und da kamen ja auch die Nikes her ursprünglich. Und das Witzige an ihm war, Marc, weißt du noch, der verkauft Schlägerköpfe, also die Top-of-the-Line Japanese, diese Forged-Dinger, ja. Und er hat gesagt, das ist eigentlich egal, was da unten dran hängt, es kommt nur auf den Shaft an. Und er selbst verkauft, was da unten dran hängt. Das war super. Marc, also, quick 9?
Wenn du uns so mitten aus diesem wunderbaren Gespräch rausreißen willst.
Nein, will ich nicht.
Schnellen Fragen, aber von mir aus, Frank, wir werden.
Ne, wir kommen ja noch dahin zurück, hoffe ich. Ich habe auch noch ein paar Fragen.
Okay. Herr Knappe, quick 9. Also, es sind niemals 9, niemals schnell, niemand hetzt dich und sind auch nicht so gefährlich. An welchem Moment in deiner Golflaufbahn denkst du am häufigsten zurück und warum?
Boah, ja, Hammer zum Anfang.
Das ist klasse, oder?
Ja, super. Wir sind wie ein schwieriges Par 4 als erstes Loch.
Oft denke ich mal zurück an die Europameisterschaft 2006. Oder was war's? Ich weiß nicht mehr welches Jahr, sorry. Das war Team EM. Das war so eine schöne Zeit. Wir hatten, Sean Einhaus hatte richtig gute Musik rausgesucht, so richtig entspannte Musik, die wir die ganze Woche gehört haben. Die geht mir noch durch den Kopf. Ich kenne die Songs zwar nicht mehr. Dann Max Kiefer, mit dem habe ich Vierer gespielt. Das waren lustige Erinnerungen. Florian Fritsch war Caddy bei mir. Da gab es eine Situation zum Beispiel, da hat Max mich in den Wald geschickt und also in die Büsche. Und es gab eigentlich nur eine ganz kleine Lücke und ich habe halt wirklich gedacht, ich kann aus diesem Wald durch die Lücke aufs Grün schlagen und stand über dem Ball mit einem 6er Eisen, glaube ich. Das sollte so ein ganz flacher Chippy-Schlag werden und stehe da drüber und dann auf einmal fällt mir so ein, nee, es muss 7er Eisen sein. Also ich habe wirklich mich auf 2 Minuten vorbereitet auf diesen Schlag. Und es war eigentlich egal, mit was für einem Schläger man gemacht hätte. Das wäre wahrscheinlich im Endeffekt das Gleiche rausgekommen. Aber ich stand da drüber und meinte dann so, nee, das muss 7er Eisen sein. Also da reden wir heute noch drüber. Und hab ihn aber kurz vors Grün bekommen. Max hat ihn eingechippt, wir haben das Loch gewonnen, alles gut.
Egal.
Großartig. Max hat, glaube ich, 2 oder 3 Mal eingechippt während der Runde. Also das war auch verrückt. Genau. Und das war, da erinnere ich mich oft dran. Das war eine sehr, sehr schöne Woche. Ansonsten erinnere ich mich immer, aber das ist eher so ein bisschen absichtlich oder bewusst, dass ich mich an meine Siege zurückerinnere, an die Finalrunden, wie ich da war, besonders an Dimension Data jetzt im Moment. Versuche ich mich jeden Tag eigentlich dran zu erinnern, dass ich wieder in diesen State bekomme, wie ich da war, in diesen Flow. Und daran erinnere ich mich so. Oder als ich angefangen habe, da gab es mal eine Situation, da erinnere ich mich auch oft dran. Ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch im Regen so gut. Da stand ich mit meinem Papa auf dem Pitching-Grün und haben uns irgendwie gestritten wegen irgendwas, als Papa ins Auto und auf einmal fing es an, richtig zu schütten und zu regnen und zu gewittern und ich stand einfach stur, habe ich weitergechippt. Und wurde klitschnass. Papa hat gerufen, der hat sich gar nicht aus dem Auto getraut, weil es geblitzt hat. Und ich habe da einfach am Pitching Green und weiter gechippt und daran erinnere ich mich ab und zu.
So einen Verein hast du auch zu Hause, ne, Marc?
Ja, genau.
Papa sitzt im Auto und tuffelt, der
blitzt. Antworte da jetzt nicht drauf.
Gerne.
Aber wir kommen da vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Sehr schöne Geschichte. Wer ist aus deiner Sicht, und das passt ja auch zu der Geschichte im Wald, wer ist aus deiner Sicht der beste Ballstriker aller Zeiten und warum?
Mit den Eisen Tiger auf jeden Fall. Also 2012, das war mein erstes Jahr auf der Challenge Tour, bin ich als erste Reserve nach Indien geflogen. Normalerweise kommt man immer rein als erste Reserve, wenn man 3-4 Tage irgendwie vorm Turnier irgendwo anreist. So, ich bin aber die ganze Zeit erste Reserve geblieben und dann hat ein Freund von mir Spielerkarten organisiert für Abu Dhabi. Dann bin ich zurückgeflogen und hat mir dann vorgenommen, 3 Tage lang Tiger komplett einen ganzen Tag zu verfolgen. Mhm. Genau. Bin ich zu ihm hin am ersten Tag. Also erstmal habe ich gewartet, bis er kam und dann Kelly, der Joe Lacava, der kam mit dem Back und hat direkt neben mich hingehauen und ich habe mich halt umgedreht und habe gesehen, scheiße, jetzt ist hier das Back, jetzt kommt er gleich, war mega nervös und dann kam er da aus Putting Green, habe gefragt, ob es okay ist, wenn ich ihn jetzt mal 3 Tage ein bisschen näher beobachte, hat er gesagt, no problem, buddy, das war das Einzige, was er auch gesagt hat und da habe ich ihn halt verfolgt, quasi, also wirklich 24/7 die ganze Zeit und hab ihn halt dann beobachtet beim Bälle schlagen. Und da ist mir aufgefallen, dass der einfach, also Rory war ja da, ich habe es alle mir angeschaut. Und erstens, der Sound war ganz anders und der konnte den Ball kontrollieren. Das war für mich unvorstellbar. Also der hat mit seinen Eisen, der hat jedes Eisen durchgeschlagen im Back und hat dann jeden Schlag ungefähr, also hat erst einen geraden Schlag gemacht, dann einen leichten Fade, das war ein 1-Meter-Fade, dann hat er einen 1-Meter Draw gemacht. Und die sind immer auf der gleichen Stelle gelandet, immer in den Ziel. Und das habe ich bei keinem anderen Spieler gesehen. Und stand auch bei Rory, das hat mich dann im Vergleich zu Tiger überhaupt nicht beeindruckt. obwohl der ja schon sehr, sehr beeindruckend ist. Ja. Also momentan würde ich sagen, ist Rory für mich der Spieler überhaupt vom Talent. Und oder ein John Rahm zum Beispiel, das sind Megatalente. Und aber Tiger ist einfach, das hat mich so weggehauen. Und ja, da strebe ich immer noch danach, dass ich auch so gut mit den Eisen sein kann.
From the best. Ja, ich glaube, du merkst, dass es wirklich nicht die Quick Nine sind.
Naja, ich merke schon, ich rede auch ausführlich.
Ich finde das gut. Nein, das ist alles
super. Gut. Nein, genau richtig, genau richtig.
Wir könnten jetzt natürlich sofort beide, wir könnten alle drei anfangen, über diesen Zauberlehrling Woods zu sprechen, weil ich habe auch mal das Glück gehabt, ihn live zu sehen. Es ist einfach auch, es ist nicht umsonst, dass er solche Massen anzieht. Das ist nicht nur, weil er berühmt ist, nicht nur, weil er. Er ist wirklich the GOAT. Das ist also war unfassbar. Entschuldigung, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Wir machen eine schnellere Frage. Das härteste Loch, das du jemals gespielt hast.
Ich habe die gerade nicht verstanden. Weil
ich weiß, die war auch sehr schnell weggenuschelt. Das härteste Loch, das du jemals gespielt hast. Das kann auch das Loch, als du 7 Jahre alt warst und weinend vom Platz gegangen bist und geschworen hast, nie wieder einen Golfschläger anzufassen sein. Das kann alles Mögliche sein. So ein Loch hatte ich auch mal. War ich zwar nicht 7, aber war ich eben 37.
Schwerste Loch. Boah.
Geh in dich.
Boah, da kann ich mich gar nicht so erinnern. Das ist, schon, da muss ich ja. Also jetzt die letzten Wochen, vielleicht lag es auch an meinem Spiel, aber das lag auch am Wetter. St. Andrews, da gab es ein Loch. Die 17. Eigentlich ein einfaches Loch. Aber für mich war es sehr, sehr schwer an dem Tag. Also
es war auch ein bisschen windig und regnerisch, war das nicht so?
Ja, das war schon, also ich konnte den Ball, also St. Andrews musst du dir vorstellen, immer wenn du links haust, ist alles gut. Du kannst so weit links hauen, wie du willst. Ja. Und an dem Tag, ich konnte nicht nach links schlagen. Es ging alles nach rechts. Ich habe 100 Meter links gezielt, der Ball flog trotzdem 200 Meter nach rechts. Ich habe zum Beispiel an der 17 habe ich, da kannst du ja wirklich 100 Meter links an dem Hotel vorbeischlagen.
Absolut. Ne?
Ich habe es geschafft, nach links zu zählen und rechts das Hotel, Mitte Hotel zu treffen. Oh. Auf dem Dach.
Entschuldigung.
Mein Caddy hat sich schon abgedreht, meine, ach du Scheiße, ey. So weit weg, ne? Und ich sag so, ich laufe da mal hin, ich guck mal, vielleicht liegt er ja. Dann ist der wirklich, dann kam ich da hin und die Ballspotter, die standen da und lachten schon und sagten, wir haben keine Ahnung, wie dieser Ball überhaupt hier wieder zurück auf die Spielbahn gesprungen ist. Das hat ein paar Mal gekracht, haben sie gesagt. Der lag dann wirklich 1 Meter neben der Mauer. Und von da habe ich es dann wirklich dann geschafft, mit meinem Dreierholz schön nach rechts ins Aus zu slicen.
Oh!
Was eigentlich auch gar nicht geht. Also ich glaube, meine Mitspieler haben auch gedacht, was ist eigentlich mit dem los? Das war echt eine Katastrophe an dem Tag.
Vor allen Dingen, das ist ja das Erste, was dir ein Caddy oder ein Einheimischer sagt, wenn du dort auf dem Platz bist, schon auf der ersten Bahn. Ja? Left is right, right is shite. Also es ist
das Erste, was genau du so sagen kannst.
Und du kannst ja schon auf dem ersten Abschlag kannst du schon 150 Meter nach links zielen und dann einfach auf die 18 rüberspielen. Ja.
Genau,
und
richtig.
Trotzdem gelingt es immer wieder Leuten, da out of bounds zu sagen. Die 17. Aber die 17, ich finde, du sagst, die 17 ist ein einfaches Loch. Finde ich cool.
Das ist sehr sportlich. Sehr sportlich.
Also ich war jetzt dieses Jahr oben bei der Open, da sind schon exzellente Scores gespielt worden, aber sie spielen alle, wie du sagst, sie spielen alle ganz weit nach links, also eher auf den Abschlag von der 18 zu landen.
Aber den Bunker zu vermeiden, ist auch eine gute Strategie auf dem Loch.
Das schadet ganz bestimmt.
Auf jeden Fall.
Von der Mauer weg zu bleiben dahinter. Okay. Es kommt jetzt ganz gut zu Pass. Die nächste Frage. Welcher Bereich deines Spiels ist das Schwächste und mit wem würdest du gerne diesbezüglich tauschen? Und warum gerade mit dem?
Bunkerspiel ist, würde ich sagen, momentan bei mir der schlechteste Teil. Ich treffe nicht viele Bunker, durchschnittlich 0,7 pro Runde. Also ich bin manchmal gar nicht im Bunker. Und Dementsprechend habe ich mein Training auch über die letzten Jahre so angepasst, dass ich kaum Bunker trainiere und das merkt man halt, wenn ich im Bunker bin. Meistens mache ich keinen Up and Down. Ich glaube, ich habe so eine 45% oder 50% Statistik aus dem Bunker, was jetzt nicht wirklich stark ist. Und ja, da würde ich wirklich gerne entweder mit Brett Rumford tauschen oder mit Manuel Pinheiro. Das ist ein ganz alter Spanier, hat auch schon Ryder Cup gespielt.
Ja, ja.
Mit dem trainiere ich ab und zu Kurzspiel. Der ist für mich der verrückteste Bunkerspieler. Selbst Xavi Ballesteros hat gesagt, wie kann man nur so gut aus dem Bunker sein?
Wow.
Und mit dem würde ich am liebsten aus dem Bunker tauschen. Er zeigt mir mal seine Technik, die ist sehr, sehr individuell. Er legt den Ball nicht nach links, sondern eher nach rechts aus dem Bunker. Das ist schon speziell, weil heutzutage spielt jeder den Ball von links.
Ja.
Aber der kann dir ja wirklich aus allen möglichen Lagen Backspin zeigen aus dem Bunker. Und das ist schon...
So ein alter Zauberer, ja?
Er ist ein Zauberer, ja. Das ist der Dumbledore des Bunkers.
Dumbledore des Bunkers. Wir werden in Spanien gehört, vorsichtig.
Welcher ist der beste Schlag, den du jemals gespielt hast? Auch rein subjektiv, es kann sonst was sein, ne? Also rein subjektiv. Mhm.
Boah. Also ich muss ja, also jetzt ohne mich zu loben, aber ich habe schon echt verrückt gute Schläge gemacht.
Ja, wir nicht, deswegen ist es für uns ganz einfach.
Du bist doch ein reneller Golfer, nichts anderes wird von dir erwartet.
Genau.
Ich weiß aber nicht, welcher richtig der verrückteste, also der beste, das weiß ich nicht. Das kann ich wirklich nicht beantworten, weil da waren so viele verrückte, gute Golfschläge aus Lagen, wo ich dachte, wie kann man da sich so retten? Also Recovery-Shots bin ich manchmal sehr, sehr stark.
Mhm.
Aber ich würde sagen, meine besten Golfschläge, also mein bester Golfschlag generell kann ich wirklich nicht sagen, aber meine besten Golfschläge sind alle meine Hole-in-Ones, weil ich habe, glaube ich, 8 oder 9 Hole-in-Ones.
Alter!
Und das waren waren alles perfekte Schläge. Komplett geflasht, mittig erwischt, genau auf die Fahne zu. 1 oder 2 Meter vorher aufgekommen, drin.
Okay, also nicht diese Freak-Shots, die man manchmal irgendwie in The Gillette's Wonderful World of Golf sieht oder im Baum und dann das genau. Zugewinde Auto und dann wieder zurück und dann rein oder so. Nein, ne?
Also gar nicht. Immer genau auf den Pin zu und voll rein. Also
kein Slam Dunk dabei von den 8?
Ja, war, nee. Also der drin ist nicht, aber ich hatte schon ein paar, die drin gelandet sind und raus sind. Also drin. War noch nie, also drin geblieben ist keiner.
Ich sage dir eins, Frank, ich würde meine Eisen auch nicht weggeben, wenn mir 8
Mal ja, ehrlich, also ich bin fast 40 Jahre und ich habe also bis jetzt noch kein Hole-in-One. Aber wenn ich...
Das kommt noch.
Ja, wenn es irgendwann mal kommt und wenn es dann kein Slam-Dunk ist, dann bin ich aber richtig sauer. Nicht so einer, der so da reintrudelt. Nein, ja, boom! Das wäre
mal cool.
Das wäre cool. Klappt. Aber jetzt kann ich auch gar nicht mehr so weit gucken. Das ist das Problem.
Da musst du erzählt bekommen, dass er richtig in die Dose gezogen ist. Also, da ist mein erstes Hole in One zum Beispiel. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13.
Boah,
da habe ich über einen Wassergraben, also es war ein Froschkönig, hieß es, GC Möhnesee im Sauerland. War, glaube ich, 181 Meter sowas. Da habe ich mit einem 5er Holz. Genau.
12 warst du? 181 ja. Meter.
Vielleicht waren es auch nur 141. So genau weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Ball, das weiß ich noch, genau auf die Fahne zugeflogen. Und wir kamen halt unten hin, da war halt Wasser davor, so ein bisschen Schilf, man konnte es nicht genau sehen und haben halt 3, also 5 Minuten damals gesucht, nicht gefunden, ich war schon stocksauer, wollte halt das Loch dann gar nicht mehr zurücklaufen. Und dann meinte mein Flightpartner, oh, hier ist eine Pitchmarke vom Loch. Und die war wirklich so, 2 Zentimeter davor. Also das war fast ein Slam Dunk. Und da ist er halt 2 Zentimeter davor aufgekommen und dann reingehüpft. Ja, das war kurz davor vom Slam Dunk.
Super. Marc, wie viel Hole-in-One hast du?
Ich habe ein einziges Mal ein Hole-in-One gespielt. Oh, und tatsächlich mit Zeugen.
Super.
Das war so ein bisschen irre, weil es ist bei uns auf der 10 und die Fahne war weit hinten gesteckt und ich habe ein Sechser Eisen gespielt und spielte und dachte schon, oh, den habe ich super getroffen. Und dann war der Ball weg. Und die beiden Jungs neben mir, ich dachte so, wo ist mein Ball? Also die haben schon gejubelt und hatten schon gesehen, dass er, also, und ich hatte es nicht realisiert. Also ich habe das so langsam verarbeitet, nämlich auch gar nicht, dass ich es nicht wirklich verstanden habe, was passiert war, bis sie mir dann irgendwie gratulierten und sagten, ja, das war's. Also, und das war aber doch das Einzige. Ich halte es für einen Freakshot. Also bei mir war es ein Freakshot.
Das ist ja das Interessante, nicht? Wenn man ein Hole-in-One ist ein Freakshot, ja, oder ein Lucky-Shot, ja, aber wenn du den 10 Zentimetern, 15, 30 Zentimeter neben die Fahne legst, dann ist es ein guter Shot.
Stimmt, auch noch nicht drüber nachgedacht.
Ja. Okay, ein Stück davon, also wir müssen irgendwie können zusammenhängen. wir machen mal weiter, ein bisschen ernsthafteres Thema hier. Du hast die Möglichkeit, eine Golfregel in Alleingang abzuschaffen, zu verändern oder zu etablieren. Welche wäre das und warum?
Ich würde so viele abschaffen. Die gehen mir manchmal so auf die Nerven, was es immer für Zusatzregeln gibt. Immer muss ein Referee holen. Also wirklich, wenn wir auf der Tour einen Drop nehmen, meistens holen wir dann ja einen Referee. Also ja, bei den einfachsten Sachen, weil wir eigentlich nur Fehler machen können. Weil dann haben wir das übersehen und dann regt sich der Zuschauer da wieder auf, dass das wieder nicht stimmt. Jetzt zum Beispiel beim letzten Turnier. Da war ich im Busch. Ne? So, und wollte Verlängerung Fahne nehmen. Aber da ist ein riesen Hügel, man kann es grün nicht sehen, man konnte die Fahne nicht sehen. Ich natürlich 1-2 Minuten gebraucht, um die Linie zu finden. Hab meinem Flightpartner gesagt, okay, ich drop jetzt. Hab gedroppt. So, dann laufe ich da, mach meinen Schlag, lauf um die Ecke, dann kommt mein Flightpartner auf mich zu. Ja, der Zuschauer hier hat gesagt, dass du komplett falsch gedroppt hast. Ja, Entschuldigung, so genau kann ich die Fahne jetzt auch nicht sehen. Ich habe jetzt hier 2 Minuten versucht, die Linie rauszufinden. So, Ende vom Lied war, dass der andere Flightpartner kam und meinte, ja, ich glaube, du hast falsch gedroppt. Ich so, ja, gut, dann müssen wir jetzt einen Referee holen. Da haben wir einen Referee geholt und es hat 20 Minuten gedauert, bis wir die Linie hatten. Mhm. Und der Referee hat gesagt, es ist 1 Meter aus der Richtung. Aber wegen dieser neuen Regel mit der Toleranz, dass so eine Schlägerlänge rechts und links legen kann, war dann wieder okay, habe ich keine Strafschläge bekommen. Es hat 20 Minuten gedauert, wir haben 2 Flights durchspielen lassen und der Tag war ungefähr gelaufen, so ungefähr.
Ja, das ist auch interessant, wie viele Schiedsrichter es im Zuschauerraum gibt, bei den Zuschauern gibt. Ja. Ne? Also wie viele Leute sich da ohne Not tatsächlich dann auch hervortun. Ne?
Es gibt keinen anderen Sport, wo einer vom Sofa anrufen kann und das beeinflussen kann. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie Craig Stadler auf den Knien gespielt hat und sich ein Handtuch unter die Knie gelehnt hat, damit seine schicken Hosen nicht, seine Polyesterhosen nicht nass werden. Stimmt. Ja? Und da hat einer angerufen und das haben die dann geändert. Das muss ich mir vorstellen. Stell dir mal vor hier, mein Nachbar, der in seinem Unterhemd und so weiter, der ruft bei der Bundesliga an, wenn da irgendwie ein Elfmeter nicht gegeben wird und dann wird er gegeben. Muss ich mir vorstellen, das gibt's gar nicht. Nicht, aber ihr holt ja einen Referee nicht, weil ihr die Regeln nicht kennt, sondern weil ihr Angst habt, dass sie falsch interpretiert werden. Das finde ich ganz
genau. Das ist halt das Ding. Ja. Das ist eigentlich für mich wäre es viel lockerer. Also dann sagt man halt da die Linie, dann das passt schon so und es gibt halt immer irgendwelche Sachen, die man beachten muss. Ja. Wenn du es falsch machst, bist du der Buhmann, weil dann wirst du entweder disqualifiziert oder kriegst dann noch Strafschläge hinterher, obwohl man es ja nicht absichtlich dann falsch machen würde. Und zum Glück ist mir noch nie so passiert, dass ich irgendwie Strafschläge bekommen habe. Ja. Jetzt wäre es fast so gewesen. Weil ich habe dann auch gesagt, nee, weil meine Mitspieler haben dann auch irgendwann gesagt, nach 5 Minuten Diskussion im Flight, haben sie gesagt, ja komm, jetzt lass mal weiterspielen. Ich so, nee. Wenn ich jetzt hier weiterspiele, heißt es dann schummelig. Weißt du, das geht auch nicht. Jetzt holen wir mal den Referee, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, und dann, auf jeden Fall, welche würde ich ab...
Ja. Du willst ja auf keinen Fall als Cheat gelten in diesem Sport. Ne?
Also nee,
das
eben.
Das ist ja etwas, was einem ja wirklich auch auf Ewigkeiten nachhängt. Und gibt es ja welche, von denen man weiß, dass sie die Regeln ja auch ein bisschen lockerer aus gelegt haben. Es gab ja immer wieder Geschichten um Reed herum. Aber wenn das einmal, ja. wenn diese Nadel einmal an dir dran gepinnt wird, dass du
bei den Amateuren genauso nicht, weil das weiß sofort jeder im Club und in allen Clubs um dir darum. Aber ich kann mich erinnern, Daniel Berger. Dieses Jahr bei den Players hat er auf der 16 gedroppt und Hovland und Joel Darman waren es, glaube ich, haben ihn dann richtig angemacht und gesagt, pass mal auf.
Das war auch relativ kreativ, was er da gemacht hat.
Ja, das war super. Ja. Das war super. Aber okay. Es ist ja.
Ich habe es gar nicht mitbekommen. Was war denn da los?
Da hat er seinen zweiten Schlag auf der 16 beim TPC Sawgrass hat er ins Wasser gehauen und dann hat er irgendwie 100 Yards vom Green gedroppt, aber er hätte 250 Yards von der Fahne droppen müssen, sowas in der
Richtung. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du deinen Flightpartner nicht vorher Bescheid sagst. Ne? Das ist dann schon sehr, sehr, da würde ich aber auch als Flightpartner, fände ich nicht so lustig. Ja. Weil man, dafür sind die Regeln ja dann doch schon da, dass man, oder die Fairness im Sport, dass man wenigstens mal kurz sagt, hier, ich würde hier droppen.
Ich mache das ist okay. Jetzt so und so.
Genau.
Apropos
genau.
Weitermachen. Also.
So, ja. Das war Nummer 3.
Dann haben wir eine Regelfrage 20 Minuten lang diskutiert während der Tour. Okay. Ja. Du kannst dir einen Vierball aus allen Golfern jeder.
Bitte sag nicht Vierball. Bitte.
Ich habe das jetzt Vierball. Entschuldigung. Ja, ich habe es einfach abgelesen. Okay. Okay, Frank, was wäre dir lieber?
Vorball.
Flight?
Vorball. Nein.
Flight?
Flight auch gar nicht. Gar kein Flight.
Sollen wir Flight sagen? Okay.
Nein, der Flug geht nicht.
Ich hab, das ist der Hammer, oder? Ich
habe eben auch Flight.
Ich habe gerade Vierball gesagt.
Du bist ja der Gast. Du bist ja der Gast.
Ja, aber unser Gast hat gelacht. Unser Gast hat gelacht. Okay. Du kannst ja einen Fourball aus allen Golfern jeder beliebigen Zeit zusammenstellen. Ja? Welche drei Spieler, ich gehe davon aus, dass du mitspielst, nimmst du mit und wo würdest du am liebsten spielen?
Oh Gott, meine Kopfhörer. Aber ich rede mal weiter, ne? Hört ihr mich noch?
Ja. Ja, wir hören dich.
Ja. Ich bin taub auf einem Ohr. Ich mache mal eben den einen hier rein, sorry. Eine Panne hier.
Okay, ist gut. Gott.
Also, ich würde mitnehmen Tiger auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Jim Furyk ist für mich einer der beeindruckendsten Spieler, die ich kenne. Also nicht persönlich, aber auch aus dem Fernsehen. Also finde ich zweimal, also einmal eine 59, einmal eine 58 auf der PGA Tour. Mhm. Wahnsinn. Ja. Den Schwung so gemastert, was der aus seinem Spiel rausholt, der ist nicht der längste.
Ja.
Wahnsinn. Würde ich mal gerne rausfinden, wie man das schafft. Ja, und das mich mit ihm unterhalten und das mir näher anschauen. Und der dritte muss ein Profi sein.
Du, das könnte dein Vater sein, wenn du willst.
Da würde ich
Ganz Marken.
Oder Frank.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin bereit. Ich habe neue Bälle gekauft.
Würde ich meinen Trainer mitnehmen, Neil Bryan. Okay. Erstens kann er mir gute Tipps geben, was bei mir wieder schief läuft. Und zweitens wäre es lustig, wie er sich verrückt machen würde. Weil immer, wenn wir spielen, ist er ziemlich nervös und will gut spielen und ja. er vergisst halt manchmal einfach, dass er halt das ganze Jahr halt nicht spielt und dass es dann halt nicht immer unter Paar sein kann.
Das ist ein Trainer in deinem Heimatclub in Deutschland?
Genau, richtig, ja. Ist mein Coach, ja.
Aus welchem Club spielst du da?
GC Paderborner Land. Neil ist aber momentan an der Uni in Paderborn, Uni-Golfplatz. Und ist aber schon jahrelang mein Trainer quasi. Hat mir das Golfspielen beigebracht.
Spielen wieder gut Fußball da dieses Jahr in Paderborn, ne?
Mega, Zweiter, ja. Freut mich.
Ich, als lebenslanger Schalke-Fan müssen wir, glaube ich, auch noch über was reden später.
Ja.
Mr. Dortmund.
Sag mal, Paderborn ist doch der Platz, der Uniplatz ist doch der erste inklusive Golfplatz gewesen in Deutschland, glaube ich, oder? War das nicht die sich dann unglaublich bemüht haben am Anfang um Behindertengolf?
Genau, richtig. Also von den Greenkeepern sind, sieben Greenkeeper sind, glaube ich, sechs mit Behinderung.
Ja. Ja, aber auch Spieler, ne? So dass man auch tatsächlich.
Ja, genau. Da war der, Ja, also es war auf jeden Fall, also es ist ein sehr, ja, also da geht es halt rein um Sport, dass Sport möglich gemacht wird für jedermann. Also und das ist ein sehr, sehr guter Golfclub, muss ich sagen, der wirklich versucht, aus Golf einen Breitensport zu machen. Und in Paderborn ist sogar so, dass viele Studenten dort spielen. Ja, also ich gehe da gerne hin und ja, das ist auf jeden Fall ein Club für die Zukunft.
Da haben wir mal richtig gut Reklame gemacht für die Jungs. Super.
Ja, wobei ja, ich ja für den GC Paderborner Land spiele. Das ist ja eigentlich mein Heimatclub. Für den müssen wir jetzt auch kurz Reklame machen. Das ist der beste Platz für Profis.
Oh.
Sagen, in Deutschland.
Da müssen
noch
wir mal hin.
Leon Roth.
Da müssen wir mal hin, Marc.
Hashtag Paderborn, Hashtag Paderborn, ohne Hashtag. Okay, komm, jetzt zu der Frage, die wir alle immer lieben. Es gibt in der Zwischenzeit eine lange Playlist, die wir, also nicht lange, aber eine stetig wachsende Playlist. Du hast den größten Erfolg deiner Karriere erspielt. Du und deine Entourage, sage ich jetzt mal, feiert in einer Karaoke-Bar. Welches ist dein erstes Lied? Mit welchem Song beendest du den Abend? Du musst singen.
Erfolg ist kein Glück von Contra K.
Geil.
Damit würde ich anfangen. Und den Abend beenden. Three Little Birds von Bob Marley.
Oh. Good night, Irene.
Singing, don't worry.
Hallo.
Es wird echt eine schöne Playlist, Frau.
Ah, echt, ja. Das war die Frage, wo Ben Crenshaw eine Minute still
eine
war.
Minute hat Ben darüber nachgedacht, ja. Bevor er ein Country-Lied.
On the Road Again, kann man, glaube ich.
On the Road Again. Oh, On the Road Again.
Ja, 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 ja,
ja.
Schnelle Frage. Schnelle Fragen zum Übergang. Links oder Parkland?
Parkland.
Boah, nach der Geschichte gerade von St. Andrews.
Ja, genau. Da gehe ich jetzt erstmal ein Jahr nicht mehr hin. Das kannst du aber glauben. Da spiele ich auch keine Proberunde.
Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass einer unserer Gäste Parkland gesagt hat.
Glaube ich auch.
Laufen oder fahren?
Laufen.
Tragen oder ziehen?
Tragen.
Musik beim Golfen?
Ja.
Kleiderordnung auf der Tour, überholt oder nicht?
Nicht überholt. Irgendwie finde ich es cool mit langen Hosen.
Mit dem Cardgirl flirten, ja oder nein?
Oh.
Logisch.
Super.
Okay. Und jetzt die letzte, ich glaube die 14. Frage der Kundenanfrage. Du blickst auf eine erfolgreiche Amateurzeit zurück. Ich glaube, Frank hat so ein bisschen was, also Nationalkader und College Golf, allerdings schon eine Weile her ist. Okay. Welchen Tipp würdest du einem jungen Amateur mit auf den Weg geben, der Pro werden will?
Erst Pro werden, wenn man ein internationales Turnier gewonnen hat, um einfach die Erfahrung zu haben, wie man gewinnt. Weil wenn du anfängst als Pro, ist es extrem wichtig, dass du ja ein Gewinner bist quasi, dass du schnell auf der Pro-Golf-Tour gewinnst, Challenge-Tour gewinnst, damit du eine Chance hast, schnell aufzusteigen. Weil ohne Siege wird es schwer. Und wenn du jetzt dann öfter mal Siege verpasst am Anfang, das kann schon an deinem Selbstvertrauen ein bisschen dann zehren. Deswegen würde ich erstmal als Amateur mich so aufbauen, dass ich auch mal ein größeres Turnier gewinne. Dann ist noch wichtig. Ja, also was mir ein bisschen gefehlt hat, ich wusste nicht, als ich dann angefangen habe, Pro zu werden, was überhaupt heißt, Pro zu sein, wie gut muss man sein. Ich habe das erst herausgefunden, als ich mit besseren Spielern gespielt habe, die schon auf der Tour waren, die den Ball beide Richtungen shapen konnten. Die scoren konnten, die Engländer, die hauen manchmal links und rechts und dann kommen sie doch mit ein paar von der vom Platz. Also, dass man irgendwie alles aus seinem Spiel rausholt, das ist ganz wichtig als Pro, weil wenn du das schaffst, dann kannst du auf jeden Fall deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Und so würde ich dann mein Training strukturieren, dass ich mich dahin entwickle, so ein Spieler zu werden, der ja einfach performen kann und ja an schlechten Tagen noch alles rausholen kann. Und dann ein gutes Team um sich herum aufzubauen, nicht zu viele Ideen zu verfolgen, sondern erstmal auch, wenn man eine Idee hat, auch was das erreichen. Wenn man es erreicht hat, kann man ja immer noch weiter ausbauen. Ich sehe so viele junge Spieler, die auch auf der Challenge Tour sind, die haben, was weiß ich, 3-4 Wochen eine Idee, was sie machen wollen, und dann ändern die das komplett wieder und wechseln Coaches hin und her, da kommt keine Ruhe rein. Und ich finde, dass man sich vorher im Klaren sein sollte, was man erreichen will, wie der Weg ungefähr aussehen soll, und dass man nicht die Geduld verliert mit schlechten Ergebnissen, weil die kommen auf jeden Fall, weil das Spiel ist immer noch so ein bisschen, ja, Glück ist ein blödes Wort, aber es hängt von so vielen Faktoren ab, die man nicht beeinflussen kann, dass man manchmal schlechte Ergebnisse, besonders auf der Tour, die kann man jetzt nicht einfach dann so, kann man nicht einfach dann sagen, ja, das Training ist schuld oder der Trainer, dass ich nicht vorwärts komme, sondern es gehört einfach dazu, dass man solche schlechten Ergebnisse auch hat und in diesem Moment einfach weitermacht, daran glaubt, an diesen Weg, was man sich als Ziel gesetzt hat. Ja, einfach Beharrlichkeit, ne, dass man da dran bleibt und nicht zu viel wechselt, weil sonst wird es auch schwer.
Mhm. Super. Ja, wirklich. Du hast gerade die, darauf kurz was zu sagen. Ich meine, auf der Tour eine gute Woche macht ja fast ein Jahr, nicht? Wenn man eine gute oder zwei gute Wochen hat auf der Tour, dann ist das Jahr gelaufen, dann ist man das nächste Jahr wieder dabei. Nicht auf der Challenge.
Richtig.
Nicht? Also diese schlechten Ergebnisse kommen ja. Aber du hattest gerade auch die Pro-Golf-Tour erwähnt von unserem Freund Marc vom Rainer Goldrian, sage ich mal, das ist ja sein Baby. Und da hast du auch dreimal gewonnen. Du hast ja bestimmt auch gehört, dass das englische Äquivalente davon jetzt gerade den Spielbetrieb eingestellt hat. Wie seht ihr, du und deine Kollegen auf der Challenge Tour und jetzt auf den anderen Touren, diese Entwicklung, wie sich wie sagt man auf Deutsch, die zweite Liga oder sowas, zweite, dritte Liga Touren, überleben die?
Ja, durch die LIV, das bringt jetzt alles durcheinander, würde ich jetzt mal sagen. Also es sieht so danach aus, dass Amerika jetzt die Haupttour sein wird, jetzt noch die nächsten paar Jahre. Und die Asien-Tour immer stärker wird. Das heißt, die Spieler werden eher nach Asien abwandern. Und ich weiß nicht, was dann in Europa ist, weil die DP World Tour wurde so geschwächt vom World Golf Ranking. Das können die nicht so stehen lassen. Also die müssen eigentlich die Ranglisten oder die Weltranglistenpunkte ein bisschen wieder hochschrauben. Weil die DP World Tour ist dadurch so, ja, unattraktiv geworden.
Dass wie so eine Art Tour geworden, ne?
Ja, eigentlich schon. Wie eine Challenge Tour für die USA. Und wenn ich das zum Beispiel jetzt sehe, ich möchte ja jetzt persönlich irgendwann mal zu den Majors kommen. Und das geht nur über die Weltrangliste, Stand jetzt. Und in die Top 50 der Welt zu kommen, ist eigentlich unmöglich jetzt durch die DP World Tour. Da musst du schon zweimal im Jahr gewinnen, so ungefähr, und richtig gut spielen noch dazu, dass du überhaupt eine Chance hast, in diese Top 50 zu kommen, um dann die Majors zu spielen. Das heißt, es ist eher realistisch, dass man sich für die PGA Tour qualifiziert und dann da seinen Weg weitergeht. Das finde ich halt einfach nicht gut. Und das kann jetzt wirklich, da ist eine große Gefahr, dass die DP World Tour dann auch irgendwann vom Preisgeld wieder nachlässt in den nächsten, also ab 15 Jahren, weiß ich nicht. Und dann ein ähnliches Schicksal wie die Australian Tour dann hat, die damals sehr stark war. Die hatten, glaube ich, 25 Turniere, jetzt haben sie nur noch 3 oder 4, dass die DP World Tour dann nicht mehr übersteht. Und das heißt dann natürlich für die kleinen Touren, dass dann auch das gleiche Schicksal treffen wird. Und da muss die Weltrangliste jetzt irgendwie, ich finde, die müssen das dann wieder anpassen. Weil noch ist es alles gut, aber ja, wenn es so weitergeht, dann ist das, glaube ich, keine gute Zukunft.
War es für dich mal eine Überlegung, wie zum Beispiel dein Kollege, der Max Rottluff, anstatt die Challenge Tour auf der Corn Ferry den Weg zu gehen? Denn man sieht es ja ab und zu mal. Ich meine, wir hatten Brooks Koepka hier auf der Challenge Tour und Peter Uihlein, glaube ich, auch. Die haben hier in Europa angefangen und sind dann auf die PGA Tour gegangen. Und es gibt ja ab und zu auch wieder ein paar Europäer, die fangen auf der Corn Ferry an, anstatt auf der Challenge Tour. Da du ja ein Jahr in Texas studiert hast, war das auch eine Überlegung für dich oder wolltest du sofort dann auf der Challenge Tour Fuß fassen nach dem College? Oder auf der Pro Golf und dann Challenge?
Für mich war eigentlich immer klar, eigentlich nach dem Abitur, dass ich Profi werden wollte. Dann habe ich aber ein Full Scholarship bekommen in den USA und ja, habe dann auch gesagt, auch mit meinen Eltern, ja komm, jetzt probierst du wenigstens ein Jahr, ob das was für dich ist. Und als ich dann mich mit meinem Coach nicht mehr so ganz verstanden hatte, habe ich eigentlich für mich fest entschlossen, dass ich in Europa anfangen will. Ich hatte eigentlich Amerika satt. Im Nachhinein habe ich eigentlich nur so zwei Regrets in meinem Leben und das ist einmal, dass ich das College nicht zu Ende gemacht habe, weil ich glaube, nicht nur vom Golf, sondern generell vom Leben, was man da hat im College, schon mit den Partys und allem, also alles, was dazugehört, ne? Das, dieses College-Leben einfach, dieses amerikanische College-Leben ist eigentlich eine tolle Zeit und ich hatte eine super Universität, ich hätte einen super Abschluss machen können, Top 20 Business School in den USA.
Mhm. Und eine gute Golfschule.
Auch eine sehr gute Golfschule. Ja, als ich da war, Top 5. Top 5 waren wir.
Ja, also, Division 1 auf jeden Fall. Das war nicht irgendwie so ein Community College.
Nee, wir waren richtig am Durchstarten und hatten gute Recruits. Das würde ich nochmal ändern, dass ich dann einfach da weitergemacht hätte. Zweite Regret, dass ich bei der Hochzeit von einem guten Freund einfach nicht dabei war, weil ich ein Golfturnier höher gewichtet hatte für meine Karriere und das hat mich wirklich gewurmt. Habe ich ihm auch schon ein paar Mal gesagt.
Manche Leute heiraten ja zweimal, wurde mir gesagt.
Also, nein, er nicht.
Ja, nee. Das ist gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann ist er happy, dann wünschen wir ihm alles Gute.
Ja, genau. ich hatte schon dann jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, der bessere Weg ist auf jeden Fall in Amerika anzufangen. Mhm. Weil du willst ja hoch zu den Majors, du willst auf der PGA Tour spielen, da sind die besten Spieler, die besten Plätze, würde ich sagen, die tollsten Turniere. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, also wenn ich es nochmal machen könnte, College voll durch und dann ab auf die PGA Tour.
Ja, okay. So viele Themen, ich meine, du hast ja auch, ihr habt bestimmt alle, denke ich mal, nicht jeder, der auf der für die European Tour spielt, ob es jetzt auf der DP oder auf der Challenge ist, habt ihr bestimmt Post von Keith Pelly bekommen, wie ihr euch gegenüber Norman und der Leave-Tour verhalten sollt. Das ist ein ganz anderes Thema, das wurde auch schon viel zu oft besprochen, auch von uns vielleicht. Lass uns noch ganz kurz sprechen über deine nächsten zwei Wochen. Was machst du jetzt, bevor es dann erste Novemberwoche, ich glaube vom 2. bis zum 6. November auf Mallorca, wirklich um die Challenge-Tour-Wurst geht? Was machst du?
Jetzt bin ich aktuell zu Hause, habe gestern Pilze gesammelt. Das ist so ein kleines Hobby von mir und jetzt im Moment ist da Pilzzeit. Mache ich auch schon mein Leben lang. Habe ich gestern ein bisschen was gekocht, Pilzröstis, dann abends Pilzpizza.
Pilzshake zum Frühstück.
Genau, nee, das nicht, aber könnte man auch mal probieren. Fühlt für alles offen. Und jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus. Heute hatte ich Massage, war laufen. Bringe jetzt meinen Körper wieder in Shape. Fitness mache ich. Dann so ein bisschen Technikarbeit und sehe meinen Coach, glaube ich, Ende der Woche. Dann gehe ich ein bisschen was trinken am Freitag mit einem Freund. Habe ich auch Ewigkeiten nicht gemacht.
Super.
Dann gehe ich zum Dortmund-Spiel nächste Woche gegen Man City. Gott. Freue ich mich schon. Ach so, ja, Entschuldigung.
Nein, nein, alles gut. Alles gut. Du. Alex, meine Tochter, ja, die auf dem Dortmund-Train. Also ich fahre jetzt mit meinem Auto rum, ja, da hängt so ein Airfreshener mit einem BVB-Symbol in meinem Ding. Ich kaufe BVB-Sachen. Ja, das ist für mich. Das,
ist ja also, schon mal ein Anfang. Ist ja schon mal ein Anfang.
Ja. Naja. Sorry. Ja. Wir sind hier wieder richtig schlecht. Bitte schön, weiter, ja?
So, und ja, und dann werde ich nächste Woche Donnerstag mit meinem Mentalcoach nach Mallorca fliegen.
Mhm. Wollen wir den Namen nicht erwähnen, den Coach?
Sean Einhaus.
Sean Einhaus ist okay. Dein ehemaliger Teamkollege. Okay.
Mhm, genau. Wir werden dann 3 Tage dort verbringen und gar kein Golf spielen, sondern einfach nur, ja, wir machen Yoga, wir gehen in die Natur. Ja, solche Sachen.
Mhm. Kennst du den über Platz? Die Saison.
Kennst du den? Ja, Platz? Den kenne ich sogar. Ich weiß nicht, ob die den umgebaut haben. Ich war lange nicht mehr da, aber mit dem Nationalkader waren wir dort alle 2 Wochen damals. Da hatten wir mal Lehrgänge, alle 2 Wochen und im Winter. Und ich habe den bestimmt 50 Mal schon gespielt. Wenn er noch gleich ist, dann kenne ich ihn sehr gut. Wenn sie ihn umgebaut haben.
Ja. Und
klingt nicht ganz so gut, aber immer noch.
Immer noch, genau.
Bist du ein Horse for the Course?
Horse for the Course.
Bist du ein, ist das dein Kurs? So ein Kurs, wie der da ist? Ich weiß nicht, ich kenne den Kurs auch nicht.
Ich weiß nur, dass ich damals immer besser als meine Kollegen war. Also von daher.
Oh.
Also ja, der lag mir schon. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt sein wird, wenn die anderen. Sind ja auch super Spieler, die jetzt da alle spielen beim Finale. Ja. Aber irgendwie hat es mir da immer gefallen.
Und die Leute, Marc, die diese Tour angeführt haben, sind ja auch Leute wie Stenson und Tommy Fleetwood und Thomas Bjorn. Das sind ja richtige Cracks, nicht?
Mhm.
Das ist schon ein Big Deal.
Ja, stimmt. Ja. Martin ist ja auch mal 4. geworden.
Ja.
Also Keimer. Na, die meisten kommen ja durch die Challenge Tour.
Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf, das auf Sky zu verfolgen. Ist ja auch nicht oft, dass man da auf Sky sieht mit Gregor. Wir wünschen dir alles Gute. Wir fiebern mit und wir freuen dich dann nächstes Jahr auf der European Tour, auf der DP World Tour zu sehen. Und wenn dein Rücken noch frei ist, dann können wir mal darüber reden, ob wir da nicht so ein Radio-Golf-Show-Logo dran kleben.
Vielleicht ja, auch die Mütze, Frank, damit man es auch sieht, wenn der Mann im Fernsehen ist.
Trägst du eine Cap oder ein Visor?
Eine Cap.
Eine Cap, okay.
Dieser Visor Man.
Genau. I'm a Visor Man, aber okay.
Aber bevor wir es irgendwie zusammenrollen und gute Nacht sagen,
zusammen.
Vielen, vielen Dank.
Fürs Kommen. Ja, vielen Dank an euch. Ich bin super gerne dabei. Also das macht ja richtig Spaß mit euch.
Oh,
wir können auch noch länger quatschen.
Ja, und darauf würde ich zum Sprechen kommen. Ich fände es wunderbar, wenn du im nächsten Jahr nach oder wenn um dieselbe Zeit herum vielleicht wiederkommen könntest.
Super gerne. Schreibt mir oder
ich sag jetzt mal spätestens, ja, um mit uns einfach über das vergangene Jahr dann nochmal zu sprechen. Selbstverständlich bist du auch eingeladen, an unsere Roto-Shows teilzunehmen.
Ah, ja.
Wenn Major Season ist, dann wieder stattfinden, wo dann illustre Herren und manchmal weniger illustre Herren zusammenkommen, um über die Majors zu sprechen. Ja. Sehr, sehr räudige Veranstaltung. Wird nicht immer ausgestrahlt, aber du...
Kommt drauf an.
Wird nicht immer ausgestrahlt.
Nicht immer, ja, nicht immer, ja.
Und ich habe es absolut genossen heute Abend. Ich fand es sehr insightful, also unglaublich angenehm und auch wirklich mit tiefen Einblicken und freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben in diesem Kontext und freue mich auch auf ein baldiges Wiedersehen.
Ja,
sage danke. Ich auch. Okay, meine Damen und Herren, ich bin Frank Förster.
Ich bin Marc Horiner.
Und?
To the Linksland.
To the Linksland. Wiederschauen.